auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Gerd Antes. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank, dass Sie mir die Zeit geben.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Mathematiker und Medizinstatistiker. Von 1982 bis 2018 waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik der Universität Freiburg. Von 1998 bis 2018 waren Sie Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums. 2012 ernannte sie die medizinische Fakultät der Universität Freiburg zum Honorarprofessor. Sie gehörten zu den Gründern des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und waren Mitglied in verschiedenen Wissenschaftskommissionen, darunter auch der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Ich möchte mit Ihnen gerne über evidenzbasierte Medizin an sich reden und vor allen Dingen diese in Bezug zur Pandemiepolitik stellen, auch mit Bezug wiederum auf die Protokolle des Robert-Koch-Instituts, aber auch im Generellen, und würde gerne aber ein paar Begriffe klären, bevor wir loslegen, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. Und dazu würde zählen, was macht ein Medizinstatistiker?
Der Medizinstatistiker macht sehr viel, ich würde nicht sagen alles, was mit Zahlen zu tun hat und wo Zahlen systematisch erfasst werden sollen. Also, und zwar gibt es die beiden großen Stränge. Auf der einen Seite, ich mache Studien und produziere wirklich Daten. Oder ich gehe zurück auf existierende Daten und versuche, die richtig und intelligent auszuwerten, sodass dann praktisch das Ergebnis mehr Wissen ist. Und eigentlich ist das Ziel immer übergeordnet Wissen aus Daten.
Mhm. Und ich habe ja erwähnt, dass es auch um evidenzbasierte Medizin gehen soll. Ein Begriff, der in den letzten Jahren öfter gefallen ist, vielleicht auch für Leute, die vorher noch nicht so viel davon gehört haben. Sagen Sie uns doch, was ist die Leitidee der evidenzbasierten Medizin?
Ja, traditionell haben wir natürlich, wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, irgendwie immer mehr Beobachtungen und dann auch erkennen, dass irgendwas systematisch sein könnte. Und da gibt es eine ganz berühmte Studie von einem Kapitän, James Lind, dem die Besatzung wegstarb und der zum Beispiel dann irgendwann gemerkt hat, dass vielleicht Vitamin C eben ein Mittel dagegen ist. Und dann hat er angefangen, den Rest der Besatzung in zwei Hälften zu teilen und die eine Hälfte noch mit zusätzlich Vitamin C zu füttern. Und dann hat er gemerkt, dass das ein enormer Effekt ist. Und das war so ein historischer Schritt. Und dann ging es immer weiter und dann hat man auch, man denkt ja immer, naja, das ist die Neuzeit mit Studien. Man hat aber auch Mitte des 19. Jahrhunderts schon gesehen, dass man auch systematisch an Wissen rankommen kann über Daten. Und das ist eigentlich dann immer weitergegangen und ist jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, seit 1928 beginnt die Neuzeit der Medizinstatistik und dieser systematischen Wissensgenerierung. Weil in dem Jahr sauber aufgeschrieben wurde in Großbritannien die Bedeutung von randomisierten klinischen Studien und auch wie man sie machen muss, damit es funktioniert und ich nicht da mich selbst täusche, indem ich es falsch mache.
Hm. Und es gibt ja auch den Begriff eminenzbasierte Medizin. Was ist da der Unterschied nun?
Naja, es war immer so, auch noch vor 30 Jahren, wenn die da in Talkshows gingen, da konnten die Professores äußern, was sie wollten. Das wurde eigentlich immer für bare Münze genommen. Man suchte also dann die, salopp gesagt, die Platzhirsche. Und die wussten es halt. Aber wenn man dann nachgebohrt hat, woher sie es wussten, dann war dann oft ein blankes Feld, muss man ehrlich sagen, was so jetzt die wissenschaftliche Fundierung angeht. Und dann ging diese neuzeitliche Entwicklung los und speziell auch mit der evidenzbasierten Medizin. Da gibt es einen Namen, der damit verbunden ist, Dave Sackett. Und das ist verbunden mit 1968 und Cochrane selbst 1972, also dann genau die, naja, 55 Jahre, wo das jetzt läuft. Mhm. Und da in der Zeit, ich würde das mal zuordnen, ungefähr so um 1990 rum, dann ging es den nicht evidenzbasierten Professoren, also den Eminenzen, wirklich an den Kragen, weil sie nicht mehr so daher plappern konnten was sie glaubten, was richtig ist. Und dann, das wurde dann nachgefragt. An vielen Stellen nicht richtig, aber immerhin verschob sich das Spektrum. Und dann wussten auch, also das Wissen muss dann evidenzbasiert sein. Das heißt, es muss wissenschaftlich belegt sein.
Wissenschaftlich belegt ist, also ist mit der Pandemiepolitik sehr eng verbunden. Wir sollten der Wissenschaft folgen. Oder die Bevölkerung weltweit sollten Leute der Wissenschaft folgen. Und Sie sprechen, aber wie generiert sich denn Evidenz, die von hoher Qualität ist? Also ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich schlechte Evidenz oder niedrigschwellige und es gibt hohe. Und ich habe irgendwann mal so eine Pyramide gesehen und da stand zum Beispiel in die Expertenmeinung, die Sie jetzt gerade benennen, ganz, ganz unten. Aber wie generiert sich jetzt eigentlich gute Evidenz, wenn ich wirklich rausfinden will, das, was ich da mache, hat welchen Effekt?
Naja, das ist das, was ich eigentlich die letzten 30, 40 Jahre gemacht habe. Genau mitarbeiten an dieser Evidenzhierarchie. Mhm. Und dann kommt relativ klar raus, und das ist seit 1970 bis 80 klar, dass ich, wenn ich sowas mache in einer Studie, da gibt es systematische Verzerrungen, da gibt es dieses neudeutsche Wort Bias, mhm, oder selbst Bias. Und das bezeichnet praktisch die Gefahr, mich systematisch in die falsche Richtung zu bewegen. Und wenn ich das mache, dann kann ich es nicht mehr reparieren. Mhm. Also die meisten, auch Wissenschaftler, denken ja immer, eine Studie muss groß genug sein. Wenn sie nicht groß genug ist, kann ich nachlegen und kann sie größer machen. Wenn ich in die falsche Richtung renne, kann ich nicht umkehren und in die richtige Richtung rennen. Also entweder ich merke es gar nicht, oder ich habe ein enormes Verschwendungspotenzial in dieser falschen Richtung. Und deswegen ist eigentlich ist in der Neuzeit die Qualitätsbemessung von Studien immer wieder an erster Linie, wie ist der Schutz vor Bias? Also wie ist der Schutz vor systematischen Fehlern? Und da muss die ganze Planungskapazität reingehen. Und daran werden auch Studien, wenn sie fertig sind, gemessen, wie robust war die gegenüber systematischen Fehlern.
Das würde ja auch inkludieren oder mitbedeuten, dass der die Studie anlegt, keinen Interessenkonflikt hat, also dass er offen ist, dass das rauskommt, was halt die Daten sagen, oder? Spielt also Interessenkonflikt bei Bias schon eine Rolle?
Ja, sicher. Enorm. Weil wenn ich gut bin, dann kann ich ja das alles so anlegen, dass es keiner merkt. Ja, deswegen ist, also wenn ich nicht sehr, wie soll ich sagen, methodisch geschult bin, dann ist es nicht so einfach. Dann mache ich es entweder so plump, dass es jeder merkt, aber die Manöver laufen ja allerorten. Ist besser geworden und deswegen gibt es noch eine Institution dazwischen, aber nur erstmal im medizinischen Bereich. Das sind die sogenannten Ethikkommissionen. Hat nichts mit dem Ethikrat zu tun, sondern das sind in Deutschland an jeder medizinischen Fakultät und dann gibt es noch in jedem Bundesland eine, dass wir ungefähr auf, ich glaube, 53 oder 54 Ethikkommissionen in Deutschland kommen. Und dann muss durch das Nadelöhr, muss jede Studie, bevor sie die Erlaubnis bekommt, zu starten.
Und die schauen auf mögliche Interessenkonflikte zum Beispiel?
Wenn sie funktionieren, schauen sie genau da drauf. Die müssen auch deklariert werden. Da ist natürlich klar, der wichtigste Punkt ist die Finanzierung. Und deswegen ist erstmal schon eine ministeriell geförderte Studie oder von der Stiftung schon mal auf einer, wie soll ich sagen, auf einer sichereren Seite als eine industriefinanzierte Studie. Und da muss man drauf haben. Das passiert auch in Theorie richtig. In der Praxis ist natürlich das alles im Spannungsfeld von Interessen und auch Interessenkonflikten. Und deswegen muss genau an der Stelle genau hingeguckt werden. Da guckt man auch drauf, wenn man dann nach Abschluss das publiziert, dann wird es ja auch noch ein Fremdwort, peer-reviewed. Und auch im Peer-Review muss man natürlich draufschauen, was ist eigentlich mit diesen ganzen Spannungspunkten? Wie sind die gelöst worden? Und das muss, wenn es nicht besprochen wird, schreibt der Gutachter, also der Peer, schreibt dann rein, die und die Sachen müssen in der Publikation nachgebessert werden. Und da müsste eigentlich auch Transparenz gewährleistet sein. Aber dass es immer funktioniert, kann man nicht behaupten.
Ich weiß jetzt nicht die Prozents, aber ich erinnere mich an einen Aufsatz, der schon eine Weile alt ist, von John Ioannidis, der sich die Frage gestellt hat, welche Studienergebnisse sind reproduzierbar, glaube ich. Und das Ergebnis war nicht sehr hoch, die Prozentzahl. Hat sich das verbessert oder haben Sie Einblick, inwiefern die Studien immer besser reproduzierbar sind, also qualitativ wirklich gut sind? Gibt es dazu Erhebungen?
Ja, jede Menge. Es ist der Blick ein bisschen vernebelt durch die Pandemie, weil in den letzten 4,5 Jahren natürlich alles vernebelt wurde. Da stimmt nichts mehr. Aber er hat ja diese ganz berühmte Arbeit geschrieben, warum die meisten publizierten Studien falsch sind. Das war natürlich ein Stich ins Wespennest. Aber die Frage, was reproduzierbar ist, die wird immer wieder behandelt. Und erstaunlich, das war mal eine Publikation von dem deutschen Pharmakonzern Bayer. Die haben sich darüber beschwert, dass sie aufgrund der schlechten Reproduzierbarkeit von den Grundlagenwissenschaften in die falsche Richtung geschickt werden, weil so wenig reproduzierbar ist. Das heißt sozusagen, die Akademie schafft einen Grund, wo dann durch große Investitionen ein falscher Pfad eingeschlagen wurde. Und das war schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre her wahrscheinlich. Aber das war eine substanzielle Kritik, auch zwischen diesen Lagern. Also das ist ein Dauerthema und die Lage ist nicht deutlich besser geworden.
Ich würde gerne in die Pandemiepolitik ein bisschen einsteigen. Ich habe Ihre Veröffentlichungen gelesen dazu und werde die auch noch zitieren. Aber ich frage mal ganz am Anfang, gab es irgendein bestimmtes Erlebnis relativ am Anfang dieses Geschehens, was also vor allem mit Ihrem Fachwissen, wo Sie begonnen haben zu zweifeln daran, ob es halt evidenzbasiertes Vorgehen ist?
Ja, das war die Stunde Null, Februar 2020. Da hatte ich einen leichten Schlaganfall. Und wie man sieht, ist nicht viel davon nachgeblieben. Also ich hatte richtig viel Glück, was nicht alle Menschen haben. Und dazu war ich in der sogenannten Stroke Unit, die Schlaganfalleinheit, in der Charité, in dem bekannten Bettenturm. Also ich war richtig sozusagen an der richtigen Stelle, wo es passiert ist. Und dann habe ich gesehen, was alles nicht funktioniert hat. Also Schutzkleidung für die Pflege. Ja, also was ist eigentlich da, wie war die Abschottung zwischen den einzelnen Fluren? Ich war natürlich da im Hochsicherheitstrakt auf der, das ist ja eine Intensivstation, das Stroke Unit. Aber ich bin sozusagen in der Stunde Null, so ohne eigenes Zutun, da reingestolpert. Und dann wollte man mich mit dem Krankenwagen nach den paar Tagen nach Freiburg fahren. Da habe ich gesagt, seid ihr verrückt? Und da habe ich selbst noch nicht viel begriffen. Soll ich dann jetzt 7-mal auf eine nicht sehr saubere Toilette auf einer Autobahnraststätte gehen? Oder wie soll das gehen? Ja, wollt ihr mit aller Gewalt, dass ich mich infiziere? Und dann habe ich das nicht gemacht, sondern bin mit dem Zug gefahren. Also ich bin sofort mit allen praktischen Themen bis Ende Februar, das war wirklich ganz, ganz zu Anfang, konfrontiert gewesen. Und dann habe ich angefangen, genauer hinzuschauen. Und dann kam ja die jetzt sehr stark diskutierte zweite oder dritte Märzwoche, wo auch das RKI dann, wie man jetzt sieht, auf Politik geheiß die Risikobewertung nicht runtersetzt, sondern sozusagen lässt. Und dann habe ich ein Interview gemacht, ein langes Interview, was sehr beachtet wurde, im Spiegel, also eine Woche später. Da war die Überschrift war, wenn ich mich richtig entsinne, die Zahlen sind alle unzuverlässig. Naja, und dann war ich, wie sagt man, salopp gesagt, in der Manege.
Und die Zahlen, welche, also, weil ich habe jetzt auch nochmal, es ist gerade besonderes Thema nochmal, es geht um diese Hochstufung für die Allgemeinheit auf hoch. Und es war Mitte März, genau. Und es stellte sich dann raus, ich selber und andere haben immer auf diese Fallzahlen geguckt. Ah ja, okay, also jetzt 1000 mehr, jetzt 4000 mehr, oh mein Gott. Und es stellte sich dann raus, was ich immer noch nicht begreifen kann, aber deswegen lade ich Sie auch ein, was nie gemacht wurde, es wurde nicht dividiert, anscheinend. Das heißt also, warum wurden uns die totalen Fallzahlen präsentiert überhaupt? Was sagen die aus? Und wenn Sie sagen, die Zahlen waren unzuverlässig, welche Zahlen meinen Sie?
Also ich habe eine Folie, die ist fast meine wichtigste. Und die stammt von einem Vortrag abfotografiert, ich glaube von 1975 oder so ähnlich. Ganz kurz, Epidemiologie ist gleich Zähler durch Nenner. Mhm. Und was man immer wieder sieht, dass nur der Zähler produziert wird und da alles relativ ist, auch in der Bewertung, dann haben natürlich absolute Zahlen aus dem Zähler eine Bedeutung, aber ich muss sie in Bezug setzen. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann fahre ich praktisch, na, beim Boot würde ich sagen, mir ist das Ruder abgebrochen. Mhm. Ja, ich fahre dann irgendwie blind rum. Das ist ein Anfängerfehler von den Leuten, die keine Ausbildung haben. Mhm. Aber der Gesundheitsminister, der jetzige, macht es auch. Ja, wir können uns nicht leisten, dass jeden Tag ein Flugzeug mit Corona-Toten vom Himmel fällt. Aber er sagt nicht, dass jeden Tag auch 3 Flugzeuge vom Himmel fallen mit kardiovaskulären Toten. Mhm. Ja, also wie viel ist das eigentlich? Mhm. Und wie sind die Änderungen? Dann sah man ja auch, dass was zunimmt. Und dann kam der nächste Störfaktor rein. Ist ja auch ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert worden. War das jetzt wirklich eine Zunahme der Fälle? Oder war es eine Zunahme der Tests? Dann war auch das wieder völlig unkontrolliert. Und gerade zum Beispiel, wie was Bayern gemacht hat, die Rückreisenden nach den Sommerferien an der Grenze alle zu testen, da wusste ich nichts mehr. Ja, ich habe ein völliges Chaos, Zahlenchaos und damit auch keinen Wissenszuwachs. Und wenn ich das als Grundlage nehmen will für politische Entscheidungen, dann bin ich weit entfernt von evidenzbasierter Politikunterstützung. Mhm.
Herr Schrappe nannte mal in einem ZDF-Interview, glaube ich, der hat mal gesagt, die Zahlen, die sind nicht das Papier wert, auf dem es steht. Und der Moderator war total baff und meinte, aber es ist doch vom RKI. Der konnte nicht in Einklang bringen, dass die Zahlen, so wie Sie es auch andeuten, eigentlich nichts aussagen, weil alle klebten an diesen totalen Zahlen. Aber die Frage, Sie haben ja auch Journalisten ausgebildet, habe ich sozusagen herausgefunden. Sie können nicht in die Köpfe reingucken, aber es wäre ja das Leichteste gewesen für einen Journalisten oder für einen Berichtenden, wenn es die Epidemiologen schon nicht gemacht haben, ich weiß es ja nicht, es hätte ja jedem Epidemiologen in Deutschland auffallen müssen, dass totale Fallzahlen irgendwie nicht so richtig aussagekräftig sind. Aber die Journalisten hätten ja auch mal sozusagen Zähler durch Nenner teilen können, oder?
Naja, mit der Frage haben Sie natürlich jetzt ein großes Fass angestochen. Das mit 2 Sätzen ausgeholt. Eigentlich ist ja das Modell, ich habe die Wissenschaft, die produziert Wissen. Dann habe ich sozusagen als Kontrollfunktion die Medien, die genau drauf gucken. Mhm. Mit guter Ausbildung. Als Wissenschaftsjournalisten natürlich auch sehen, haben die gut gearbeitet oder nicht. Und dann wird es sozusagen in dieser Partnerschaft der Politik geliefert als Entscheidungsbasis. Mhm. Und das Modell ist ja extrem schnell zusammengebrochen. Also was jetzt halt jeden Tag in den Medien ist, dass zum Beispiel die Politik eingegriffen hat, schon im März 2020. Aber durch die ganze Strecke haben die Medien zu Aussagen geschwiegen, wo ich immer dachte, und das habe ich ja 20 Jahre gemacht, wohin habe ich eigentlich geredet? Nur im Wald oder habe ich jemanden erreicht? Und da sind Leute dabei gewesen, die, also ich habe es auch sehr deutlich wahrgenommen, die einfach das, was ich denen mal versucht habe beizubringen, auch praktiziert haben, aber, und das habe ich bis heute nicht richtig begriffen, zu Beginn der Pandemie nicht mehr angewendet haben. Mhm. Und gut belegbar, ist ja, gerade bei den Printmedien hat man ja alles. Mhm. Ja, und dann wurden genau diese Grundregeln, das ist einfach eigentlich ein kleiner Bausatz an Grundregeln, damit ich genau diese Bias-Ursachen vermeide und wirklich Wissen schaffe, was belastbar ist oder auch nicht. Und dann kann man an der Stelle gleich noch einen Punkt einfügen. Alle diese Aussagen wurden immer mit einer Bestimmtheit formuliert. Das ist eigentlich gegen jedes wissenschaftliche Prinzip und das wird richtig kultiviert in den Medizin. Statistiken, dass man dazu tut, zu einer Aussage, wie groß ist das Vertrauen, was ich in diese Aussage stecken kann. Und das ist nicht mehr passiert.
Ist es dieses Konfidenzintervall?
Das Konfidenzintervall ist sozusagen der Klassiker. Aha. Aber inzwischen gibt es eine ganze Forschungsrichtung, auch institutionalisiert, die nennt sich Grading the Evidence. Mhm. Also graduiere die Evidenz, die ich da habe Und das wird mit wissenschaftlichen Methoden gemacht. Da werden die Studien, die sozusagen die Wissensbasis bilden, bewertet. Und da gibt es direkt ein Zentrum, das haben wir auch in Freiburg vor Jahren gegründet, also das Great Center. Mhm. Und das ist weltweit, weltumspannend, das gibt's alles. Aber mit der Pandemie habe ich das Gefühl, wenn ich es mal so salopp sagen darf, da ist bei manchen Köpfen der Stecker gezogen worden. Mhm.
Dann bleiben wir noch ganz kurz da am Anfang. Also es ist Mitte März, es gibt diese ganzen Meldungen. Ich habe mal ein paar Zitate. Wir haben ja hier vor ein paar Monaten die Robert-Koch-Institut-Protokolle genau hier in diesem Saal veröffentlicht. Und da habe ich so mal ein paar Zitate raus. Und da würde ich Sie gerne was zu fragen. Da steht zum Beispiel April 2020, ILI-Raten, also Influenza-like Illnesses, auf Niveau im Vergleich zu Vorjahren. Auch akute respiratorische Erkrankungen abgefallen. Drastischer Abfall bei jüngeren Gruppen. Dann steht hier auch keine Überbelegung der Krankenhäuser. Und dann steht hier auch, testen, testen, testen ist im Grunde eine implizite Strategieergänzung, die von Politik vorgegeben wurde. Insgesamt heikel, da die Politik Vorgaben gemacht hat, mit denen in manchen Punkten nicht ganz übereingestimmt wird. Zitat Ende. Welche Zahlen, welche Messgrößen hätte man messen müssen oder inkludieren müssen, wenn man herausfinden wollen, März, Februar 2020, haben wir eine besondere Gesundheitsgefahr? Was hätte man gemessen?
Na, ein grundsätzlicher Fehler ist natürlich nicht das, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeitpunkte angucke, ist es schlimmer als im Januar? Mhm. Und wie geht's dann weiter? Mhm. Dann muss ich sozusagen alles konstant halten über die Zeit, damit ich darüber keine Verfälschung kriege. Mhm. Dass ich wirklich nur auf dem Tisch habe, als Endergebnis, die Zunahme der Infektionen zum Beispiel. Gut, und dann kommt natürlich als nächstes Riesenproblem, das habe ich auch, ich glaube, im Mai dann irgendwann geschrieben und auch sehr laut gesagt, die Infektionen selbst sind nicht das Problem. Mhm. Und dann muss man mehr oder weniger zurückgehen. Es wurde mehr oder weniger von Anfang an strategiefrei gefahren. Ja, und ich sage immer das böse Beispiel, wenn ich ein Haus bauen will, dann schnappe ich mir nicht einen Spaten und buddel erstmal irgendwo ein Loch. Mhm. Aber so war es da praktisch. Die Maßnahmen wurden dann diskutiert. Dann war dieses Schlagwort Flatten the Curve. Aber Flatten the Curve hieß eigentlich Delay the Curve. Mhm. Also verschiebt das Problem, damit erstens die Krankenhäuser und die Intensivstationen nicht überlastet werden können. Und zweitens, kommen näher ran an den Impfbeginn. Also alles völlig plausibel. Mhm. Nur, wenn man es dann macht, dann muss man sich auch an die Regeln halten. Und dann kann man aber nicht gleichzeitig mit den Regeln so herumpfuschen, wie es da passiert ist. Und dann ist sozusagen das Schiff steuerlos. Mhm. Und eigentlich brauche ich ja genau an der Stelle die belastbaren Aussagen. Und das wäre auch möglich gewesen. Ja, also wir sind ja zum Beispiel die beiden großen Punkte. Wie groß ist das Risiko oder der Risikounterschied zwischen Jugendlichen und Menschen über 60, 70, 80? Das ging in Faktoren von, ich weiß nicht, 20, 40 hin und her. Aber man hat nicht systematisch versucht, in Deutschland schon gar nicht, diese Risikounterschiede hinzukriegen. Und was man dann gemacht hat, bei der Bewertung dessen, wo wir eigentlich stehen, dann hat man sozusagen, man nennt das altersstratifiziert. Man hätte dann altersspezifisch die ganzen Auswertungen fahren müssen. Man hat dann alles zusammengeklumpt und dann gab es ja diesen sogenannten Reproduktionsfaktor. Mhm. Und das war auch ein Versagen der Medien. Also da gibt es dann einige Namen, die dann mit YouTube oder auch in den Talkshows dann wild mit den Händen in der Luft herumfuchtelt, wie exponentielles Wachstum da hochknallt und dieses R muss dann entweder 1 sein, also der Reproduktionsfaktor. Wenn ich über 1 bin, dann verschlimmert sich die Lage. Wenn ich drunter bin, da war immer alles im Kern richtig, grundsätzlich. Aber im Detail waren da dermaßen viele Fehler drin, dass man oft weggucken musste.
Und war denn überhaupt der angewandte PCR-Test, der ja dann, weil es waren ja erst Infektionszahlen, dann waren es Fallzahlen. Weil anscheinend der PCR-Test vielleicht nicht sicher immer eine wirkliche Infektion nachweisen konnte. Also war überhaupt diese massenhafte Anwendung des PCR-Tests auf gesunde Menschen, Ist das ein Werkzeug, mit dem man einen Erreger wirklich tracken kann, nachverfolgen kann?
Naja, das sind zwei Sachen. Tracken ist ja nachverfolgen. Mhm. Das heißt, da habe ich ja schon Symptomatik. Mhm. Sonst weiß ich ja nicht, was das ist. Und der andere Begriff ist screenen. Mhm. Und screenen von Gesunden ist, naja, seit 50 Jahren in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder ein Problem. Mhm. Ja, also vom Brustkrebs-Screening bis sonst wohin. Und jetzt haben wir hier praktisch versucht, einen Test, der natürlich schon wegen der Zeitdauer, also als Steuerungsinstrument, nicht gut geeignet ist. Mhm. Das, so kamen deswegen die Schnelltests ins Spiel. Und dann hat man ja, das war dann die Politik, positive Schnelltests zum PCR-Test überführt. Da habe ich einmal versucht einzugreifen und dann wurden nur die Positiven wurden PCR getestet, die Negativen nicht. Das war natürlich, wie man sofort einsieht, ein fataler Fehler, weil man damit praktisch die falschen Negativen, also wo der nicht anschlug, obwohl sie infiziert waren, im Gefühl von, naja, mir fehlt ja nichts, frei rumlaufen ließ. Ja, die Asymmetrie dazwischen, das sind einfach von Anfang an nicht durchdacht worden. Und das ist auch dann, das werfe ich auch dem Expertenrat zum Beispiel vor, da hat keiner den mahnenden Finger hochgehoben und gesagt, Leute, so geht das nicht. Mhm. Also der PCR-Test ist immer ein ganz großes Problem, weil ja auch die Durchführung, also mit den Schleifen, das war ja auch was Spezielles. Und ganz grundsätzlich gibt es bei Tests immer infiziert, wird angezeigt, ist richtig, richtig. Nicht infiziert, wird auch richtig angezeigt, nicht infiziert. Also nein, nein. Aber es gibt auch immer natürlich Infizierte, wo der Test nicht anschlägt. Das sind dann die, was habe ich gesagt?
Das sind dann falsch negativ.
Das sind dann die falsch negativen, genau. Ja. Und das andere ist, ich habe nichts und er steht an.
Ja,
das sind die falsch positiven.
Ja.
So, und das ist einfach ein Lehrbuchwissen seit, weiß nicht, 80 Jahren, steht in jedem Anfängerbuch. Mm. Ist nicht gemacht worden. Mm. Dann wurden bei uns, das mit dem, um das nochmal kurz zu erweitern, dann wurden, glaube ich, 640 Tests, Schnelltests zugelassen. Die waren aber nicht qualitätsgesichert. Die waren mehr oder weniger unter dem Medizinproduktegesetz. Ja, also bei elektrischen Geräten würde man sagen, da ist kein Kurzschluss drin.
Mm.
Aber was sagt mir das über das Funktionieren? Mm. Und das ging dann alles in den Markt rein. Dann wurde von unter 200 von PAI die Qualitätsbewertung gemacht. Auch wieder völlig unklar, warum gerade mit diesen, warum nicht alle. Und das war ein großes Durcheinander, was natürlich auch dazu führte, dass wir wieder an vielen Stellen einfach nicht wussten, was los war.
Mm. Also gab es Ihrer Meinung nach überhaupt jemals valide Daten, die eine besondere Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung darstellten oder zeigten?
Naja, es gab natürlich schon die Mortalität, gerade unter den Alten zu Anfang. Mm. Und da muss man auch sehen, auch international, also Schweden wirft man ja zu Recht vor, dass sie insgesamt zwar gut gehandelt haben, also richtig, aber zu Anfang fatale Fehler im wahrsten Sinne des Wortes bei den Vulnerablen und Alten gemacht haben. Und deswegen, also das wäre zu wenig, nur den deutschen Blick zu haben. Bei Bergamo geisterten dann immer die LKWs, die fotografierten LKWs, durchs Fernsehen. Ich glaube, ich habe nie gesehen und ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe nie Zahlen gesehen, wie viel Tote in den LKWs lagen.
Mhm.
Ja, und das war dann wirklich, glaube ich, eine vorsätzliche Manipulation der Öffentlichkeit.
Ja, das ist mittlerweile auch sogar vom Bayerischen Rundfunk ganz gut beschrieben, dass dieses Foto nicht so ganz aussagekräftig ist.
Ja.
Ich habe mal im September 21 ein Interview noch von Ihnen gelesen. Da steht drinne: Das Problem besteht indes darin, dass wir in den zurückliegenden 18 Monaten, also da hatten wir schon eine Menge Zeit verbracht, nahezu jeden Fehler gemacht haben, den man machen konnte. Wenn Sie jetzt heute zurückblicken und vielleicht auch die RKI-Protokolle gelesen, überflogen haben, kann man noch von Fehler sprechen oder ist es komplette Inkompetenz? Wie funktioniert es?
Na, ja, jetzt kann ich mich natürlich mit zwei Sätzen in die Nesseln setzen. Es war sicherlich sehr viel Inkompetenz, aber die Also Standardantwort, ich bin das ja echt mal gefragt worden, auch öffentlich, war immer, ich muss mich entscheiden zwischen Inkompetenz und Vorsatz. Mhm. Und die Übernahme, die Machtübernahme der Politik war sicherlich bei der Politik Vorsatz, mhm, aber auch nicht richtig qualifiziert, sondern auch eher aus, also ich würde auch immer eine gewisse Verzweiflung zugestehen, man muss was machen, aber dann hätte man das natürlich anders machen müssen. Und ein ganz zentraler Vorwurf von mir geht an die meine Wissenschaftskollegen, die an der Stelle nicht Stopp geschrien haben. Und zwar, das geht über alle hinweg. Also auch unter meine Zahlenklempner-Kollegen, sage ich mal despektierlich. Mhm. Ja, sie hätten einfach schreien müssen. Wenn Sie mal sich umgucken, in den Expertenkommissionen, da waren nicht die richtig guten Leute, die damit umgehen können. Die gab es einfach nicht. Gut, das kann man der Politik vorwerfen. Aber man hätte ja auch den Mund aufmachen können, innerhalb dieser Kommission. Mhm. Die Äußerung findet man nicht, an keiner Stelle. Dann ist die eine Forderung von Stunde Null gewesen, stellt die Kohorte auf, die sozusagen über die Zeit immer ein repräsentatives Spiegelbild der Gesellschaft gibt. Bezüglich Immunstatus der Gesellschaft, Altersverteilung, also alles, was da ist. Die ist nicht gemacht worden. Ja? Wir haben sowas in Deutschland, aber die ist nicht vor diesen Wagen gespannt worden. Gut, und dann gibt es die anderen, ja, auch schweren Fehler. Zum Beispiel die Erfassung der Impfdaten. Mhm. Da war ja, das war wirklich Pfusch auf hohem Niveau, mhm, muss man so hart sagen.
Was meinen Sie mit der Erhebung der Impfdaten?
Ja, zum Beispiel, da gab es ja entweder ich werde mit einem Impfstoff geimpft, mhm, oder es wechselt. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Dann ist natürlich, um die Impfnebenwirkungen, auch die schweren, zu erfassen, wäre natürlich extrem wichtig gewesen, wurden die alle mit einem Impfstoff geimpft. Einer ist dann vom Markt genommen worden. War das der erste und der zweite, die waren anders. Und dann habe ich einfach diese Pfade. Das kann man sofort aufs Papier schreiben. Ist einfach. Und dann muss ich gucken. Und wenn ich dann über die Krankenkassendaten das verfolgen kann, dann sehe ich halt, wo ist da was passiert. Dann hat man noch einen fatalen Fehler gemacht zu dem Zeitpunkt. Man hat die Bezahlung der Impfungen in den Impfzentren rausgenommen aus der etablierten Routine. Und damit hatte ich mehr oder weniger zwei Lager. Mhm. Ich hatte die Impfungen bei den niedergelassenen oder auch anderen oder im Krankenhaus bei den niedergelassenen Ärzten und auf der anderen Seite die Impfungen in den Impfzentren und die waren nicht mehr analytisch, also in der Auswertung, unter einen Hut zu kriegen.
Mhm. Jetzt haben Sie diese Kohorte angesprochen, das habe ich auch mal im Interview von Ihnen gelesen. Das ist sozusagen eine Gruppe von Menschen, die gleich bleibt und man hätte von Anfang an gucken können, wie immun, krank, wer stirbt, wer geht auf eine, also können Sie noch mehr beschreiben, was hätte man mit der eigentlich alles herausfinden können?
Naja, ein ganz entscheidender Punkt war ja immer, es wurde dann ja immer nebulös von Wellen gesprochen.
Ja.
Jetzt kommen wieder Wellen oder selbst auch von Kollegen von mir, wo ich immer dachte, wie kann man sowas laut in der Tagesschau sagen?
Wieso?
Naja, was heißt das Welle? Jetzt kommt wieder eine Welle.
Ja.
Wie groß ist die? Ja, also es wurde nie versucht, das qualifiziert zu quantifizieren. Mhm. Und das wäre auch nicht so schwer gewesen. Und wenn ich jetzt die Kohorte habe, die Leute sind ja trainiert. Also die nationale Kohorte hat 200.000 Mitglieder, mhm, und eine Kohorte aufzustellen, also allein die Erstuntersuchung, die Anamnese, das dauert Stunden. Mhm. Und dann haben sie Leute, die sind erstens daran gewöhnt, dass sie sowas liefern. Und wenn man dann, ich habe immer dann, ohne drüber nachzudenken, gesagt, nimmt mal 50.000 davon und die sollen alle zwei Wochen Blut geben. Oder man schickt denen was ins Haus, dass sie, die Tests gibt es ja auch, dass sie, mhm, sich selbst einen Finger ritzen und das Blut irgendwo auf eine Prüfeinrichtung geben. Das ist nicht passiert. Es gab nie eine vorsätzlich eingerichtete Institution oder Einrichtung, die den Gesellschaftszustand spiegelt. Mhm. Und da ist der Immunzustand eine Sache. Und dann kann man aber auch sofort die Altersverteilung, also alles das, was relativ klar ist, was man machen muss, ist damit sozusagen vergeben worden, und zwar ganz zu Anfang.
Hm. Und es klingt bei Ihnen so raus, als wäre es eigentlich Grundlagenwissen gewesen, zu sagen, wir brauchen so eine Ansammlung, so eine Kohorte, so eine Gruppe von Menschen? Ist kein Expertenwissen oder so?
Nein, natürlich nicht. Aber wenn man das an der Stelle nochmal aufbohrt, also einmal muss ich erstmal, also die Reihenfolge ist eigentlich, ich muss mir überlegen, auch zwischen Wissenschaft und Politik, was ist die Strategie, die ich will? Und dann ist immer das Dreibein Nutzen, Schaden oder Risiko, Kosten. Das ist auch nicht passiert. Wir haben gleich nur den Nutzen überbetont und der Nutzen war natürlich Verhinderung von Tod. Das war dann nur noch aus der medizinisch-virologischen Perspektive, aber die gesellschaftlichen, psychologischen und Schäden, die sind nicht systematisch erfasst worden. Also das muss man zu Anfang machen. Was will ich eigentlich? Oder will, ist flatten the curve alles, was ich will, um an die Impfung ranzukommen? Und dann kann ich gucken, wie erreiche ich das? Und dann ist natürlich völlig naheliegend, ganz, ganz schnell, wie breite sich das aus? Und dafür muss ich eigentlich den Immunstatus der Bevölkerung haben und aufgrund der hohen Altersabhängigkeit adjustiert für sogenannte Strata. Stratifiziert heißt das. Und dann sehe ich, was da passiert. Und wenn ich das hätte man in der Stunde Null, ich nenne es mal, industriell aufsetzen müssen. Als Routine. Und die Leute hätten, sonst muss man die Leute oft überzeugen. Datenschutz kommt dann rein und so. Aber wenn sie schon in so einer Kohorte mehr oder weniger antrainiert sind, wäre das, würde ich mal ungeschützt sagen, relativ einfach gewesen.
Und dann folgte ja sozusagen, also die Gefahr war hoch, das RKI, wie wir jetzt wissen, hat die Bild gerade berichtet, hat, ohne dass es dazu eine wissenschaftliche Grundlage gäbe, die Risikohochstufung gemacht. Wir saßen jetzt gerade zusammen hier mit einem Professor für öffentliches Recht, der meinte, diese Hochstufung war enorm wichtig in der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung der Maßnahmen, weil nur ein hohes Risiko rechtfertigt starke Maßnahmen, historische Einschränkungen. Und es kam ein Katalog von Maßnahmen, den würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Gibt es jetzt aus Ihrer Sicht rückblickend, wie ist der Evidenzgrad der einzelnen Maßnahmen? Also wir haben Maske tragen in der Öffentlichkeit, wir haben das anlasslose Testen von gesunden Menschen, wir haben sozusagen Lockdown, obwohl das ja auch, müsste man differenzieren, aber wir haben Geschäfte geschlossen, wir hatten Schulschließungen, wir hatten einrichtungsbezogene Impfpflicht, Abstand halten. Gibt es, kennen Sie die Evidenzlage zu diesen Maßnahmen und welche von den Maßnahmen hat jetzt insgesamt wirklich was gebracht?
Tja, das ist eine Frage, damit setzen Sie mich schachmatt, würde ich mal sagen. Also im Sinne von, was war gut und was war schlecht.
Ja.
Es ist enorm komplex. Und da gibt es einen Begriff, der sagt oder heißt Begleitforschung. Und das Ganze, jetzt ist man raus aus dem nur Immunstatus erfassen. Ich interveniere, also ich habe eine Intervention und greife richtig ein, indem ich Schulen zumache. Das waren ja massivste Eingriffe in unser Leben und auch ökonomisch. Ich habe selbst im Bekanntenkreis Leute, die waren immer am Rande vom Bankrottsein mit Geschäften. Und um das zu bewerten, muss ich jetzt gucken, was mache ich und wie ist Nutzen, Schaden, Kosten. Das Ganze nennt sich als Begriff Begleitforschung. Und da waren einige Sachen extrem einfach. Man wusste ja nicht, wo es richtig passiert. Man hätte zum Beispiel bei der Testerei den Beruf mit erfassen können. Ja, also weil es gibt ja Berufe, die haben es dann teilweise selbst gemacht. Zahnärzte, Friseure, ja, ganz eng beieinander. Ist nicht passiert und das war noch viel dramatischer. Ich fuhr dann mit dem Zug von Freiburg nach Berlin, trug dann 7 Stunden eine Maske. Mit dem Zugbegleiter, der dann immer ab und zu mal Leute anpfiff, die sollen doch die Maske tragen. Wenn man ihn anschaute, dann sah man, dass er die Maske bis da trug. Ja, da habe ich mir einmal wirklich deswegen auch mit ihm angelegt. Also diese systematische Erfassung. Und dann ist natürlich eine riesen, wirklich wissenschaftliche, riesige Herausforderung. Diese Faktoren sind extrem miteinander verbunden. Das sind so Hintergrundfaktoren. Also ich will jetzt was machen und dann sage ich, Abstand halten, wenn es nicht geht, setz eine Maske auf. Ja, das machen so viele Leute unterschiedlich, wie Leute eine Maske aufsetzen. Und dann muss ich sehen, wie ich es erfasse. Und dann gibt es aber Techniken, und das ist alles Standard, dann gibt es sogenannte Cluster-randomisierte Studien. Das heißt, ich mache es, aber nicht auf einer individuellen Ebene, sondern zum Beispiel wurden ja dann irgendwann bei den Bussen und Straßenbahnen vorne die Tür nicht mehr aufgemacht, um den Fahrer zu schützen, damit die nicht alle infiziert werden und der Nahverkehr ausfällt. Völlig vernünftig. Dann wurden die Türen nicht mehr aufgemacht, denn in Berlin wurde noch mit dem Plastikvorhang der abgetrennt. Aber die Daten wurden nicht erfasst. Mhm. Und ich fuhr dann mit dem Zug von Freiburg nach Berlin, steige ins Taxi und sage, lieber Herr Taxifahrer, wieso haben Sie keine Maske auf? Das brauchen wir nicht. Ja, und die Widersprüche, die da existierten, die hätte man alle innerhalb von wenigen Tagen natürlich harmonisieren können, würde ich mal sagen. Aber man hat auch nicht erfasst, wie viele Taxifahrer jetzt infiziert wurden, weil sie ohne Maske fuhren. Mhm. Weil an vielen Stellen wurde ja immer Panik erzeugt. Wenn man die Zahlen erfasst hätte, wären die an vielen Stellen viel weniger gewesen, als man gedacht hat. Mhm. Naja, und alles das ist also es sind mehr oder weniger verschiedene Felder. Das wäre die Bewertung von Interventionen. Das vorher ist ja eher statisch. Also wie erfasse ich jetzt den Immunstatus oder so? Und dann hätte man das als Begleitforschung machen müssen. Und das wäre an vielen Stellen, zum Beispiel die Verkehrsbetriebe, die haben Betriebsärzte, über die Krankenkassendaten. Also man hätte sofort ganz gezielt hinterhersteigen müssen, wo passiert es, wie intensiv und was funktioniert. Und die zentrale Frage ist ja bis heute, was hat eigentlich funktioniert? Und da bin ich, also ich rege mich nicht mehr drüber auf. Aber wenn ich die Kommentare auch von meinen Wissenschaftskollegen im Fernsehen oder sonst wo gesehen habe, das war einfach hochgradig inkompetent. Mhm. Und die Leute, die es könnten, wurden entweder nicht gefragt oder sie schwiegen. Und das zieht sich durch alle Institutionen hindurch, bis rein in die Leopoldina. Suchen Sie mal die wirklich guten Methodiker in der Leopoldina. Ich sehe sie nicht. Mhm.
Ich zitiere mal aus den RKI-Protokollen, weil es ganz passend ist vielleicht. Hier steht November 2020, also wir haben sozusagen schon ein paar Monate Maßnahmen hinter uns. Da steht, Erfolg von Maßnahmen kann mit RKI-Daten nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Selbst mit lokalen Studien wird es nicht mit ausreichend Detail erfasst. Das ist ein bisschen das, was Sie jetzt gerade gesagt haben.
Das ist exakt das, was ich gerade gesagt habe.
Und ist nicht aber mit der Blick auf Schweden eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob die Maßnahmen insgesamt wirksam waren, wenn man sich Gesamtsterblichkeit anguckt und sowas, und dann zu sehen, Schweden kommt mit der geringsten generellen Übersterblichkeit durch dieses Geschehen, Deutschland ist weit drüber, ist das nicht wenigstens ein Indiz dafür, dass maßnahmenfreieres Schweden erfolgreicher durch die Pandemie gekommen ist, oder ist das auch ein Bias von den Maßnahmenkritikern?
Nein, das ist schon so. Das immer die Falle, dass ich, es lief dann ja über die Faktenchecker in den Medien, dann wurden Kurven produziert und dann war bei einer Kurve war irgendwie ein kleiner Peak und woanders war auch ein kleiner Peak und dann wurde sozusagen das kausal verbunden, dass das verantwortlich war für das. Mhm. Und das ist auch ein Anfängerfehler. Mhm. Ja? Gibt es auch ein Schlagwort, Korrelation ist nicht Kausalität. Und gut, ich verschone Sie mal mit den Anfängerbeispielen, warum man das so macht. Mhm. Das ist falsch. Und dann gab es ja dann, das habe ich selbst ja auch miterlebt bei einigen Sachen, wo ich gerade versucht habe, diese Tests besser aufzustellen. Dann kam die Bundesnotbremse. Mhm. Und dann haben alle gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, was da passiert. Und dann gab es ein Cartoon, wunderschön. Die Bundesnotbremse funktioniert. So gab es über die Grenze. Und dann wurde die Schweiz gezeigt, wo das alles gleich war, aber die hatten nichts davon. Die Schweiz hatte wesentlich liberaler reagiert. Und deswegen, das ist ein Feld, das ist eigentlich, ich bin mehrfach gefragt worden, ob ich nicht das Buch schreiben will über die Fehler, die ich alle gesehen habe. Dann habe ich gesagt, immer noch, das tue ich mir nicht an. Ja. Ja? Und das ist, jetzt zu sagen, auch die Übersterblichkeit ist extrem schwer zu bewerten. Also ich weigere mich sogar dabei, weil Das ist immer in Relation zu dem, was vorher war.
Mhm.
Und wenn Sie die Sterblichkeit jetzt zum Beispiel von 2019 nehmen, dann ist das was anderes, als wenn Sie 2018 nehmen mit der Grippewelle. Das ist immer relativ. Und jeder, der bösartig ist, der nimmt sich jetzt genau die Pärchen, wo es in die oder die Richtung geht, um damit seine Aussagen und seine Erwartungen zu erfüllen und zu bestätigen.
Mhm.
Aber in der Sache her muss man transparent und offen sein und dann scheitert man sofort bei uns an den fehlenden Daten. Aber grundsätzlich gibt es noch andere Schlagworte, die sogenannte Präventionsparadox nennt man das. Also ich mache was und dann passiert was und dann sage ich, ja, das ist passiert, weil ich das gemacht habe.
Mhm. Also der, wie ist der Witz dazu, der Mann, der mit dem schlagenden Topf durch die Stadt läuft und sagt, das mache ich, damit die Elefanten nicht kommen, siehst du, es kommen keine Elefanten.
Ja, eins der, ja, die Beispiele gibt es zuhauf, was da witzig ist.
Ja. Aber wenn ich sie richtig verstehe, ist, wenn wir jetzt nochmal zur evidenzbasierten Medizin kommen, die Aussage, die Maßnahmen haben ganz viele Leben gerettet in Deutschland.
Ja.
Nach aktuellem Stand gibt es dazu keine hochwertige Evidenz, dass das der Fall ist. Ist das richtig, so die Aussage?
Ja.
Und es hätte sie aber geben können.
Naja, mit allen Schwierigkeiten, die ich ja gerade skizziert habe. Und da muss man aber auch wieder über die Zeit gehen.
Mhm.
Also es gab ja dann enorme Unterschiede in der Mortalität oder Letalität zwischen den Virustypen.
Mhm.
Ja, also mit Omikron wurde es ja massiv anders als in der Anfangsphase.
Mhm.
Und deswegen, das muss man dann auch mit einbeziehen. Aber so wie es so dahin gerotzt wird, was weiß ich, da gab es eine Studie, in der EU wurden irgendwie 1,5 Millionen Menschenleben gerettet.
Genau.
Waren es 1,5 Millionen?
Ich weiß es nicht mehr, es war enorm viele.
Ja, und dann guckt man rein und dann denke ich wieder, und was habt ihr da gemacht? Und dann ist der Methodikteil so lang, der Methodikteil muss wirklich lang sein, wo die genau beschrieben haben, was sie gemacht haben, warum und was dann rausgekommen ist.
Ah.
Und um das nochmal zu beziehen, also die Skandinavier sind immer vorbildlich und Schweden ist dann nochmal herausragend. Die Norweger haben ganz schnell, sofort eine Studie aufgesetzt, Schulen zu schließen oder nicht.
Mhm.
Die haben das Prinzip dieser Randomisierung, der zufälligen Verteilung, angewendet auf Schulen.
Mhm.
Die Zahlen stimmen nicht genau, aber ich sage mal als Beispiel, 100 Studien oder 150, 50 machen schließen, 50 machen irgendwie so ein Mischmodell und 50 machen Präsenz. Und dann gucke ich, was rauskommt über die Infektionsraten. Weil ja immer die Behauptung war, die Kinder sind eigentlich die Treiber sogar, weil sie so eng aufeinander hocken, was nach heutigem Wissen einfach Quatsch ist. Und diese Studie wurde dann vom Gesundheitsminister am 8. Mai 2020 abgeblasen.
In Norwegen?
Ja.
Mhm.
Aber es war alles so, wie man es machen müsste, weil die Eltern nicht mitgespielt haben.
Ja, die hatten zu viel Angst, ne?
Die hatten, ja, die wollten nicht da in der Gruppe sein, wo nach ihrem nicht Wissen, sondern Gefühl, das am unsichersten war.
Mhm.
Also eigentlich wollten sie das, was am schädlichsten war, die Kinder ganz zu Hause haben.
Mhm. Weil sie so in Angst versetzt wurden, oder?
Ja, in Norwegen hat es nicht so in Angst versetzt wie bei uns.
Ach so.
Aber die Angst war einfach da. Das muss man. Ja, ich würde niemandem die Angst absprechen an der Stelle.
Ja.
Nein. Aber bei uns ist ja die Angst noch vorsichtig geschürt worden.
Mhm.
Das war in Norwegen nicht so.
Mhm. Das fand ich auch bemerkenswert, dass im Februar 2020 in RKI-Protokollen eigentlich steht, anders als bei Influenza sind Kinder wenig betroffen. Es verläuft fast nie schwer. Sie sind auch keine signifikanten Infektionsweiterverbreiter. Februar 2020 kommt ein Mitarbeiter des RKI aus China zurück, berichtet es von einer großen Studie. Und trotz dieser Erkenntnis innerhalb des RKIs war all diese Sachen gegenüber den Kindern möglich. Das ist für mich heute unklar, dass dieses Wissen, was da war, nicht auf die Entscheidungsebene gelangt ist.
Doch, das ist schon dahin gelangt.
Mhm.
Dann haben die Lehrer interveniert, die Lehrerverbände. Die Kinder sollen Masken tragen.
Mhm.
Damit wir geschützt sind. Also da kamen dann alle Egoismen ans Tageslicht, die da im Hintergrund mitgespielt haben.
Mhm.
Und dann gab es ja die Testerei auch in den Kitas schon, wo dann alle werden erstmal getestet, diese Gruppentests. Mhm. Und wenn der anschlägt, dann mache ich es individuell. Mhm. Das war natürlich eine Ökonomisierung der Testerei. Aber das Grundsätzliche, das hat man nicht in der Form wissenschaftlich solide angegangen, mhm. wie es hätte sein müssen. Mhm.
Ich würde Sie gerne zum Schluss nochmal zur Impfung was fragen. Sie waren ja in der Ständigen Impfkommission mal tätig. Und es kam mir dann relativ schnell auf, die Impfung rettet uns alle oder die Impfung beendet die Pandemie. Wenn man sich die Zulassungsstudie zum Beispiel von BioNTech anguckt, und dann wurde ja viel propagiert, 95%ige Wirksamkeit. Vor allem in Amerika, hier waren es dann 90%. Aber wenn Sie, als Sie hörten, die ist 95% wirksam, was wissen Sie dann, wenn jemand Ihnen sagt, die ist zu 95% wirksam? Was in Ihnen hat dann gedacht? Also können Sie das überhaupt deuten?
Na, ich schon, aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen.
Ja.
Aber naiv denkt man ja, 95% Wirksamkeit, das heißt, von 100 Geimpften sind da 95 geschützt. Mhm. Schade auch, weil ich will ja eigentlich, dass alle geschützt sind.
Ja.
Und dann gab es ja mal diese, aus meiner Sicht, völlig verrückte Idee Zero Covid. Mhm. Ich habe nie dran geglaubt. Mhm. Das wurde ja auch dann von sehr prominenten Leuten formuliert. Da gab es eine sogenannte Great Barrington Declaration, die sofort diffamiert wurde, nicht nur in Deutschland, überall. Also deswegen, allein die Zahl zu begreifen, 100% war, ganz egal, wie man es sieht und wie man es jetzt interpretiert, also ist alles technisch sauber, man muss nur die Studie angucken, dann sieht man es. Mhm. Aber es war nicht der Schutz, dann gibt es ja diesen Begriff der Herdenimmunität, die war auch nicht erreichbar. Und deswegen war auf der einen Seite klar, wir müssen mit dem Virus leben. Mhm. Und Delay, also verschieb sozusagen, oder flatten the curve, heißt nur, sieh zu, dass wir müssen uns erstmal in die Zukunft retten, wo es ein bisschen einfacher geht und in der Hoffnung, dass es mit Impfen noch weniger wird. Aber bei der Impfung war von vornherein immer nur der Schutz vor schweren Verläufen. Und deswegen war auch dieser Satz von Macron zum Beispiel, wir müssen den Krieg gegen das Virus gewinnen. Mhm. War, wie soll ich sagen, es war einfach von kompletter Schwachsinn. Mhm. Der Krieg war nie zu gewinnen, mhm. aufgrund dieser speziellen Charakteristik dieses Viruses. Mhm. Und deswegen ist es auch an vielen Stellen so gelaufen. Und die Fehler, wenn man jetzt mal über Deutschland hinaus sieht, man würde ja denken, man kann Zero-Covid praktizieren auf der Insel. Mhm. Und Australien und Neuseeland sind damit ja auch baden gegangen. Auch in England gab es auch Überlegungen, wie man das hinkriegt. Aber in der heutigen Welt ist es nicht machbar. Ja? Also ich hatte Kontakt zu Epidemiologen in Auckland und ich habe die immer dann auch ziemlich flapsig angeschrieben, wie, was ihnen denn da jetzt wieder durch die Lappen gegangen ist. Mhm. Sie müssen mal die Seeleute auf dem Schiff einsperren im Hafen, damit die nicht dann irgendwo in ihre Bars latschen. Mhm. Und naja, die waren auch ganz realistisch. Es ist einfach nicht zu schaffen. Mhm. Und es gibt ja andere Impfungen, Tetanus oder Pocken. Ja, Pocken ist ja die Erfolgsstory der Medizin. Und Gelbfieber, ja, also wo das geht. Aber hier war so früh klar, dass es nicht geht, dass man sich fragen muss, wie so Wissenschaftskollegen, die ich persönlich kenne, dieses Märchen so lange noch mitvertreten haben. Mhm. Ich habe keine Erklärung. Mhm.
Was ich halt interessant fand, Sie haben ja die Great Barrington Declaration angesprochen, da war der Professor Martin Kulldorff beteiligt, auch ein Biostatistiker. Und der hat mal gesagt, dass es, und da ging es um die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe, der hat gesagt, keine Hinweise auf eine Verringerung der Sterblichkeit. Weil nämlich in beiden Gruppen, geimpfte und ungeimpfte Gruppe, sind gleich viele Menschen gestorben. Und trotzdem wurde gesagt, sie rettet Leben. Aber das konnte diese Zulassungsstudie konnte das nicht aussagen.
Nein, da muss man vielleicht aber einen kleinen Schritt zurückgehen. Mhm. Die Zulassungsstudien, also grundsätzlich ist Zulassung eigentlich mit minimaler Qual, einfach Dinge in den Markt hineinzulassen. Und deswegen bei klassischen Medikamenten kommt dann die Phase 4, mhm. wo ich dann beobachte, ob das, was ich über die Zulassungsstudie erwarten durfte, eingetreten ist. Und deswegen Die Leute, die jetzt sagen, 1,5 Millionen Menschen wurden in der EU gerettet, die gucken dann auf Daten, die irgendwo zweifelhaft oder auch nicht erfasst wurden. Aber aus den Zulassungsstudien, da kam vieles nicht raus. Und deswegen ist ja gerade auch, es ist ja irgendwann sehr schnell gesagt worden, es verhindert die schwersten Verläufe und damit auch Tote.
Und was wir jetzt auch wissen, sie hat auch Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen. Und ich denke mal, jedem, Sie haben in der STIKO, waren tätig, also Ihnen war wahrscheinlich klar, dass eine Impfung Nebenwirkungen haben kann. Aber bis heute, mein Kenntnisstand ist, dass es nicht wirklich Klarheit darüber gibt, wie hoch die Nebenwirkungsrate ist. Ich kenne jedenfalls nicht eine Klarheit. Ich weiß, dass Peter Doschi, der hat sich das angeguckt, die Zulassungsstudien, die eigentlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten, hat gesagt, eine schwere Nebenwirkung auf 800 Geimpfte. Das wäre unfassbar viel, sagt er selber. Also kein Impfstoff würde eigentlich auf dem Markt bleiben mit so einer Rate. Und es waren ja bedingt und Notzulassungen, weil wir hatten ja eine große Gefahr. Wie hätte man jetzt aus Ihrer Sicht, auch zahlenmäßig, was hätte man tun können, sollen, das weiß ich natürlich nicht, da ist eigentlich auch das Paul-Ehrlich-Institut gefragt, wie stellt man sicher, dass das, was man auf den Markt bringt, eng gemonitort wird, dass wir sicher wissen, welche Nebenwirkungsrate haben wir? Wie hätte man das sichergestellt, dass man ganz nah dran ist an, hoffentlich läuft es gut und es ist sicher?
Naja, es gibt ja ein Surveillance-Programm für Impfungen, gibt schon länger. Aber was aus meiner Sicht völlig missachtet wurde, das war einfach die Möglichkeit, die Impfung wird ja bezahlt und damit, das kann man auf einer DIN-A4-Seite aufschreiben, dann werden die Daten erfasst, zum Beispiel auch die Zeiten. Mhm. Das variierte ja, ob ich nun nach 3 Monaten wieder geimpft werde oder nach 5. Und das hatte alles wahrscheinlich Auswirkungen. Nichts davon ist erfasst worden. Und dann speziell der deutsche Fehler war natürlich diese Spaltung der verschiedenen Bezahlwege. Mhm. Und diese Routinedaten, wenn man das noch ein bisschen, die Leute bei den Krankenkassen, die 5 größten Krankenkassen, die haben 90% unserer gesetzlich Versicherten. Und da sitzen Leute dran, die das können, würde ich einfach mal behaupten. Ja, ich würde es nicht nur behaupten, es ist so. Das heißt, da hätte man das rausziehen können. Und auch natürlich, wenn Sie jetzt eine Herzmuskelentzündung haben, das ist natürlich was, was im Krankenhaus behandelt wird und natürlich in der Bezahlung auftaucht. Und da habe ich es ja. Also das, alles das war eigentlich auf dem Tisch. Mhm. Aber da sind auch dann wieder elementare Fehler gemacht worden. Sie haben ja vorhin schon da das Zitat gebracht, es wurde kein Fehler ausgelassen. Mhm. Und wenn man dann vorher sagt, ist ja immer, wo wissen wir Bescheid und was muss ich machen, damit ich das Wissen hier schaffe? Und dann wäre völlig klar, zum Beispiel Impfnebenwirkungen, wie ich es machen muss. Und was ich machen muss, und da brauche ich auch keine extra Studie mehr dazu, sondern ich muss einfach sehen, wie es läuft. Mhm. So. Aber das muss ich natürlich dann von vornherein so organisieren, dass die Daten so erfasst werden, dass ich auch auswerten kann. Und das ist eigentlich das Normale. Aber wenn man dann das mit elementaren Fehlern in Anführungszeichen vermasselt, dann geht es halt nicht. Und man muss zu unserer Entschuldigung sagen, was natürlich auch ein Strukturfehler ist, es wurde ja immer wieder entweder die baltischen Staaten ins Spiel gebracht, als gut organisiert, oder Finnland, Israel. Dann gab es mal irgendwann, das wurde dann von den Modellierern immer wieder im Vordergrund gespielt, das ist ganz großartiges Irland. Und wenn man dann mal das verfolgt hat über ein paar Wochen, plötzlich war Irland weg. Da hatte alles kein Deut besser als andere Länder. Und das war auch wieder ein Beleg dafür, wie wenig wir eigentlich über diese technischen Details wissen. Mhm. Aber es wurde wieder nicht aufgegriffen, warum das da weg war. Oder dann gab es in Großbritannien zum Beispiel, das hängt natürlich alles mit der Impferei zusammen. Also auch 2G, 3G. Dann gab es das Endspiel bei der Europameisterschaft in London. Stadion rappelvoll.
Mhm, ich erinnere mich.
Und dann dachte ich, oh, und jeder dachte, da fliegt den Engländern jetzt das Land um die Ohren. Komischerweise, keiner weiß warum, war nach wenigen Tagen ging die Infektionsrate runter. Mhm. Genau da, wo sie richtig hätte abheben müssen. Und alle diese Fragen hätte man einfach hochkompetent auf den Punkt bringen müssen und dann auch mal an manchen Stellen, wo bei uns zum Beispiel der Datenschutz die Erkenntnis hemmt, das müsste dann auch stromlinienförmig beschleunigt werden an der Stelle, mhm, als Ausnahmeregel. Aber auch das ist nicht passiert. Mhm. Ja, also ich bin ratlos, wie Sie merken. Mhm.
Ich würde Sie zum Schluss gerne noch fragen, aktuell gibt es wieder, auch angeregt durch die Protokolle, eine große Diskussion über eine Aufarbeitung. Gibt jetzt auch einen Antrag im Bundestag. Wie sehen Sie die Möglichkeiten einer Aufarbeitung? Also wie könnte aufgearbeitet werden? Und für wie wahrscheinlich halten Sie das so in der aktuellen Lage, in der wir sind?
Naja, es ist unübersehbar, dass die Ampel das nach Leibeskräften blockiert, mhm, was ich unverantwortlich finde. Also moralisch, aber auch wissenschaftlich und ökonomisch unverantwortlich. Und die CDU als Opposition hätte eigentlich jede Menge Möglichkeiten, das zu fordern und zu beschleunigen. Aber da sie sozusagen in der Perspektive Mittäter waren, tun sie es nicht, unterstelle ich mal. Und deswegen bin ich da auch wieder am Zweifeln. Aber es ist so klar, und die Sachen sind auch alle publiziert im englischsprachigen, zum Beispiel, was wir brauchen, ist Assessment, Bewertung, was passiert ist, nicht um Rache zu nehmen, sondern um es zu begreifen. Aber das Wichtigere ist die Planung. Mhm. Und alle Leute, die in dem Gebiet arbeiten, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, ich altersbedingt wahrscheinlich nicht oder vielleicht nicht, nochmal erleben, die ist sehr, sehr groß. Also die jetzigen Kinder werden es vielleicht nochmal erleben. Und das ist sozusagen ja fast eine Lebensversicherung, das aufzubauen. Ich meine, das kann man sofort durchdeklinieren. Es kann ja sein, dass nächstes Mal die vulnerable Gruppe Kinder sind. Mhm. Dann muss ich völlig anders agieren. Das kann ich aber vorüberlegen. Und es ist wieder, ich meine, jetzt werden alles reingestolpert. Das tun wir ja so, als wenn wir jetzt ein bisschen was wüssten. Aber da ist ja nichts darauf hindeutend, dass das nächste Mal wieder ein Atemwegsvirus sein muss. Mhm. Ganz anderes. Und dann sind da noch Sachen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Die App Nachverfolgung. Mhm. Wir haben die Gesundheitsämter lahmgelegt mit diesen Apps. Die waren völlig überfordert, auch technisch nicht aufgerüstet. Könnte man sofort den Plan machen, wie es aussehen müsste beim nächsten Mal. Und das kann man nochmal durchdeklinieren auf allen Ebenen. Und deswegen ist es für mich rein zukunftsbezogen, aber in die Zukunft zu planen, ohne nochmal 5 Meter zurückzugucken, ist natürlich völlig irrewitzig im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Irre und witzig, mhm, aber nicht witzig.
Nee. Vielleicht zum Schluss, wir haben mit der evidenzbasierten Medizin angefangen. Ich erlebe, weiß nicht, wie Sie es erleben, ich erlebe auch einen Vertrauensverlust in die viel beworbene Wissenschaft. Weil Leute, die zum Beispiel die Maßnahmen kritisch sehen, teilweise nicht den Eindruck hatten, als würden sie wirklich wissenschaftlich fundiert beraten. Durch die RKI-Protokolle ist das jetzt nicht nur eine Vermutung, das ist sozusagen belegt. Sehen Sie einen Vertrauensverlust in die Wissenschaft generell durch diese Pandemiepolitik?
Ja, massiv. Und das wird jetzt noch, aber das wäre noch ein ganz anderes Thema, überlagert über diese ganze Debatte mit KI. Mhm. Ja, und jetzt sozusagen, dass ich jetzt Fake News maschinell erzeugen kann. Also das kommt alles noch dazu. Aber in der Zeit jetzt davor sichtbar ist der Vertrauensverlust eindeutig da. Aber für den Normalbürger ist es nicht durchschaubar. Mhm. Ich sehe nicht, dass er das begreift und so weit auf den Punkt bringen kann, dass er auch fordert. Also zum Beispiel war jetzt auch geisterte herum, in diesen 3 Landtagswahlen, da war die Aufbereitung der Pandemie nirgendwo ein Thema. Mhm. Auch in den Talkshows, da war immer nur das Thema Migrantenproblem und so. Aber das Ding, was uns genauso nah sozusagen ist und nach Lösung schreit, wurde nirgendwo thematisiert. Also insofern ist der Vertrauensverlust da, aber es gibt keine Chance, das Ding irgendwie aufzuarbeiten, mhm, und damit umzugehen.
Mhm. Herr Antes, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen nochmal für die Zeit. Danke.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. herzlichen Dank.